NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. Wir müssen mehr tun. Vor dem Start der Weltklimakonferenz in Bonn ein Gespräch mit Hans Diefenbacher, dem EKD-Umweltbeauftragten. Ein Jahr US-Präsident Donald Trump. Wie leben Muslime in Florida? Non credo, ich glaube nicht. Atheisten in Italien machen mobil und Tierfriedhöfe in Deutschland wachsen rasant. Das Unbehagen der Kirchen nimmt zu. Morgen beginnt in Bonn die 23. Weltklimakonferenz, die COP23. Vertreter von 197 Staaten werden bis zum 17. November diskutieren und verhandeln, wie die Klimaschutzziele, die vor 2 Jahren in Paris beschlossen wurden, konkret umgesetzt werden können. Darunter sind auch die USA, die allerdings aus dem Klimaschutzabkommen aussteigen werden, wie Donald Trump angekündigt hatte. Neben den politischen Vertretern sind viele Experten von Nichtregierungsorganisationen bei der Konferenz dabei, etwa aus der Wirtschaft, der Forschung, dem Umweltschutz und von den Kirchen. Der Beauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland für Umweltfragen ist Hans Diefenbacher. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Zunächst habe ich ihn gefragt, was er von dieser Weltklimakonferenz erwartet.
Naja, wenn man den ganzen Verhandlungsmarathon und die vielen Überprüfungskonferenzen, die ja jährlich stattfinden, das ist ja die COP23, so ernst nimmt, dann erwarten wir eigentlich bei dieser Konferenz, dass die nächste Konferenz vorbereitet wird, auf der dann eigentliche Entschlüsse gefasst werden sollten. Jetzt haben wir es eigentlich mit einer Konferenz zu tun, die als Zwischenstadium gilt. Aber auch da ist es wichtig zu sehen, wie geht man denn mit der Lage um, die jetzt entstanden ist, nachdem die USA nicht mehr offiziell dabei ist, vielleicht Nachverhandlungen will oder ganz aussteigt. Was bedeutet es für das Konzert der 197 Staaten, die eigentlich nach wie vor Klimaschutz betreiben wollen?
Ziemlich oft eigentlich, haben Sie gesagt. Also kann man eigentlich nicht so viel erwarten?
Daraus hören Sie eine gewisse Resignation heraus. Ich denke, dass zu den internationalen Verhandlungen der Klimaschutz durchaus auch Dinge dazukommen müssen, die jeder Einzelne von uns tun kann, die die Kirchen tun können, die Bundesrepublik Deutschland tun sollte, nachdem jetzt ja auch die Befürchtung geäußert wird, dass wir die Klimaschutzziele, die wir uns selbst gesetzt haben, bis 2020 nicht erreichen werden.
Schauen wir doch mal auf die Kirchen. Sie sind auch bei der Klimakonferenz dabei. Was sind die Forderungen der Kirchen?
Die Forderungen der Kirchen sind zunächst einmal, die Klimaschutzziele 2020 nicht von vornherein ad acta zu legen, sondern zu versuchen, noch das zu tun, was wir in Deutschland erreichen können. Und da, denke ich, versuchen die Kirchen ein bisschen was auch Eigenes dazu beizutragen. Wir haben von dem Rat der EKD und von der Synode der EKD den Landeskirchen die Empfehlung gegeben, sich an diesen Klimaschutzzielen zu orientieren, also sich eigene Klimaschutzziele zu setzen. Die Mehrzahl der Landeskirchen haben mittlerweile Klimaschutzkonzepte verabschiedet, bei denen es um Immobilien, um Mobilität, aber auch um Beschaffung geht.
Wie sieht es denn konkret in den Kirchen aus und in den Kirchengemeinden? Wird da aktiv was getan für den Klimaschutz?
Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich auf allgemeine Fragen antworten soll. Natürlich haben Sie Teile Deutschlands, in denen auch in den Kirchen noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber in anderen Landeskirchen haben Sie tatsächlich Klimaschutzkonzepte. Und die Klimaschutzkonzepte sind zum Teil schon in der Umsetzungsphase, wo also eigene Klimaschutzmanager dabei sind, tatsächlich Klimaschutz in die Fläche zu tragen, die Heizungen etwa in den Gemeindehäusern zu analysieren, Verbesserungsvorschläge zu machen, wo Investitionsprogramme aufgelegt wurden, um diese Ziele zu erreichen.
Reicht das Engagement, was bislang da ist? Oder müssten sich nicht gerade die Kirchen richtig ins Zeug legen zur Bewahrung der Schöpfung und mit beispielhaftem Verhalten vorangehen?
Also wir haben ja jetzt die Situation, dass nicht nur die Klimakonferenz in Bonn stattfindet, sondern zur selben Zeit, nicht so lange wie die Klimakonferenz, aber während der Klimakonferenz, auch die Synode der evangelischen Kirchen in Deutschland. Und ich glaube, dass in dieser Synode auch wieder ein Beschluss zu Fragen des Klimaschutzes gefällt werden, der sich auch an die eigenen Adressen richtet. Mit anderen Worten, um Ihre Frage zu beantworten, ich denke schon, wir müssen uns ins Zeug legen, aber das gilt jetzt nicht nur für die Kirchen, sondern es gilt eigentlich für jeden von uns.
Was kann und sollte denn jeder Einzelne in seinem Alltag tun?
Etwas weniger Auto fahren, vielleicht mit etwas kleineren Autos, die Stromverbrauch, den man in seiner Wohnung hat, analysieren, vielleicht auf LED-Beleuchtung umstellen, soweit es irgendwie möglich ist. Sie können Ihr Ernährungsverhalten überprüfen, vielleicht nicht mehr so viel Fleisch essen wie vorher. Das sind alles Dinge, die sich im Klimaschutz sehr deutlich rechnen würden, wenn es denn zu massenhaften Bewegungen dieser Art käme. Es gibt beim Umweltbundesamt einen Klimaschutzrechner, den können Sie online aufrufen und dann im Einzelnen nachvollziehen, was es zum Beispiel bedeuten würde, wenn Sie 4000 Kilometer weniger Auto fahren würden, wie sich das in Ihren Benzinverbrauch, damit in Ihre CO2-Bilanz umsetzt.
Klimaschutz wird nicht nur auf den Klimakonferenzen gemacht. Das war ein Gespräch mit Hans Diefenbacher, dem Umweltbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland. Vor einem Jahr wurde Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt. Nicht nur in Sachen Klimaschutz provoziert seine Politik die Menschen und bringt Trump-Anhänger und Gegner gegeneinander auf. Gerade die Muslime sind schon mehrfach in den Fokus der Trumpschen Meinungsmache geraten, etwa bei dem Versuch, Einreiseverbote für Muslime aus bestimmten Ländern zu erlassen. Und der Terroranschlag in New York am vergangenen Mittwoch heizt die Debatte zusätzlich an. Bettina Meyer hat eine muslimische Gemeinde in Miami besucht und nachgefragt, wie sich die Stimmung verändert im Jahr nach der Wahl von Donald Trump.
Allahu Akbar, Allah ist groß, schallt es durch den hell erleuchteten Gebetssaal der Miami Garden Moschee im US-Bundesstaat Florida. Drinnen hat sich eine Gruppe junger Männer in weißen Gewändern versammelt. Sie stammen aus unterschiedlichsten Teilen der Welt, dem Nahen Osten, Afrika, Asien, Lateinamerika. Nebeneinander knien sie auf dem Boden, lauschen den Worten von Imam Abdul Hamid Samra.
I mean the basic things that everybody should know about Islam and Muslim. Not to kill innocent people.
Das Wichtigste, was jeder über den Islam und Muslime wissen sollte, ist, dass Muslime keine unschuldigen Menschen töten. Kein echter Moslem tut so etwas. Das größte Verbrechen im Islam ist es, ein unschuldiges Leben zu nehmen.
Samra warnt vor Predigern, die versuchen, junge Leute für radikale Ideen auszunutzen. Er will ihnen beibringen, dass alle Religionen friedlich miteinander leben können. Deshalb organisiert der aus Syrien stammende Professor interreligiöse Treffen. Doch seit Donald Trump US-Präsident ist, ist viel Wut da und Angst, sagt Samra. Moscheen würden bedroht, auch die Miami Garden Moschee habe Briefe und einen gruseligen Telefonanruf erhalten.
He left a voicemail. I want to come and kill you. I want you to leave this place.
Ein Mann hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ich werde euch töten, haut ab, es gibt jetzt einen neuen Sheriff in der Stadt. Er meinte Trump. Der Anrufer benutzte Schimpfwörter. Er hat den Islam verteufelt. Ich bin trotzdem froh, dass wir in einem Land leben, in dem es ein bestimmtes Maß an Demokratie gibt. Wir können hier unsere Meinung sagen.
Der Anrufer wurde identifiziert, verhaftet und angeklagt. Doch die feindselige Stimmung gegen sie, die 70.000 Muslime im Süden Floridas, sei geblieben, sagt ein junger Student namens Rani.
At my university there was a man who came to like the main square and he was wearing a Nazi symbol.
Ein Mann ist auf den Campus meiner Universität gekommen. Er trug ein Nazi-Symbol. Er hat sich von dem politischen Klima im Land ermutigt gefühlt. Wir Muslime sind jetzt Zielscheiben.
We're kind of all being targeted.
Draußen spielen Mitglieder der Moscheegemeinde Basketball. Musik dudelt. Das Spiel wirkt unbeschwert. Doch Samra hat einen Sicherheitsdienst beauftragt. Für 50 US-Dollar die Stunde schützt Wachpersonal das Gelände. Seit Trump versucht hat, Einreisesperren gegen Muslime zu verhängen, habe sich das Klima verschlechtert, erzählt Student Saad.
Es war eine Einreisesperre gegen verschiedene Länder mit mehrheitlich muslimischem Bevölkerungsanteil, nicht gegen alle Muslime. Wir haben es hier mit Politik zu tun. Ich denke, Trump glaubt nicht alles, was er sagt. Er spielt den taffen Präsidenten. Er tut das, um seine konservative Basis zu befriedigen.
So verteidigt der junge Muslim die US-Regierung. Überhaupt fällt das im Gespräch mit der Gemeinde in Miami auf. Hier gibt es durchaus Mitglieder, die die US-Regierung nicht als Bedrohung sehen. Das Problem mit Trump sei, dass er mit seinen Botschaften signalisiere, es ist okay, Hass zu zeigen, sagt Abdul Hamid Samra. Doch er wäre nicht der Imam, der er ist, wenn er den Kopf in den Sand stecken würde.
I had many people came from different churches, different synagogues here visiting us.
Wir haben jetzt mehr neugierige Besucher aus Synagogen oder christlichen Gemeinden, die herkommen und mit uns essen oder wir besuchen sie. Ich sehe keinen anderen Weg, als miteinander zu leben, sich zu verstehen und zu respektieren.
To live together, to understand each other, to respect one another. There is no other way.
Manchmal kommen bis zu 1000 Menschen zum Freitagsgebet in die Miami Garden Moschee, sagt Samra und verschwindet hinter der Tür. Den Zugang für Fremde will er auch künftig nicht versperren, trotz Sicherheitsdienst.
Aus Florida berichtete Bettina Meyer. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Der Benediktinermönch und ehemalige Abt des Klosters Andex, Odilo Lechner, ist am Freitag im Alter von 86 Jahren gestorben. Lechner zählte zu den bekanntesten Ordensleuten Deutschlands. Bereits mit 33 Jahren übernahm er 1964 die Leitung der Abtei St. Bonifaz in München und Andex. Lechner wurde als einfühlsamer Seelsorger, Ästhet und Kunstförderer geschätzt. Für sein Wirken erhielt der Ordensmann hohe kirchliche, staatliche und wissenschaftliche Auszeichnungen. Lechner verfasste etliche Bücher, von denen einige Bestseller wurden. Zuletzt erschien im vergangenen Monat der Titel »Engel an meiner Seite«. Am kommenden Donnerstag wird Kardinal Reinhard Marx im Liebfrauendom in München die Totenmesse für Odilo Lechner halten. Die Diakonie in Niedersachsen will mit einer Musterklage mehr Geld für Schulkinder aus bedürftigen Familien erstreiten. Die staatlichen Sätze für den Schulbedarf seien viel zu niedrig bemessen, sagte Fachreferentin Heike Krause von der Diakonie. Zurzeit stehen Eltern für die Schulausgaben per Gesetz 100 Euro pro Schuljahr zu. Das sei allerdings für Schulbücher, Hefte, Bastelmaterialien oder Taschenrechner nicht ausreichend, betonte Krause. Nach einer Studie des Sozialwissenschaftlichen Institutes der Evangelischen Kirche in Deutschland liegen die tatsächlichen Kosten für den Schulbedarf bei durchschnittlich 153 Euro im Jahr. Seit mehr als 2 Jahren weist die Diakonie in Niedersachsen in einer Kampagne unter dem Motto »53 Euro machen den Unterschied« darauf hin, dass die finanzielle Unterstützung für Schulmaterialien nicht ausreiche. Vor einem Jahr unterzeichneten rund 10.000 Unterstützer eine Online-Petition an den Deutschen Bundestag, die jedoch bislang ohne Folgen blieb. Morgen beginnt in Köln der 3. katholische Flüchtlingsgipfel. Das Treffen unter der Leitung des Hamburger Erzbischofs Stefan Heese, dem Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz, stellt in diesem Jahr die Seelsorge für geflüchtete Menschen in den Mittelpunkt. Neben Vorträgen von Experten soll es in Arbeitsgruppen unter anderem um die psychosoziale Betreuung von traumatisierten Menschen, die Vorbereitung von Taufbewerbern und deren Integration in Kirchengemeinden sowie die Begleitung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gehen. Der Sozialdienst katholischer Frauen SKF in Hamburg wird 100 Jahre alt. Die Organisation betreibt das Agnes-Neuhaus-Heim, eine Wohn- und Rehabilitationseinrichtung mit 45 Plätzen für psychisch kranke Frauen. Außerdem unterhält sie eine Beratungsstelle für Frauen und Familien in Notlagen, in der nach eigenen Angaben jährlich rund 2000 Menschen Rat suchen. 2015 hat der SKF zudem ein Patenprojekt für syrische Flüchtlinge ins Leben gerufen. Das 100-jährige Bestehen wird am 12. November mit einem Gottesdienst im Hamburger Mariendom gefeiert. Der Kapitalismus macht nach Ansicht des evangelischen Theologen Jürgen Moltmann krank. In einer von Konkurrenzdenken und Streben nach maximalem Profit geprägten Gesellschaft nehmen die seelischen und geistigen Krankheiten in erschreckendem Maße zu, sagte Moltmann in der Zeitschrift Christ in der Gegenwart. Kritisch sieht der 91-Jährige den Siegeszug der Smartphones. Kinder und Jugendliche, die unaufhörlich aufs Handy starrten, führten kein selbstbestimmtes Leben mehr. Daraus müsse man sie befreien, so Moltmann. Enttäuscht zeigte er sich von aktuellen theologischen Debatten, die zu oft nur um akademische Spezialfragen kreisten. Theologie sei zu einer harmlosen Angelegenheit geworden. In den 1960er Jahren hätten die Theologen noch über Säkularisierung, Entmythologisierung, über politische und feministische Theologie gestritten. Heutige Theologen vermieden Streit und pointierte Äußerungen zu gesellschaftlich relevanten Fragen, kritisierte Moltmann.
Soweit die Meldungen. In Italien, dem Mutterland der katholischen Kirche, hat laut aktueller Umfragen mehr als die Hälfte der Bevölkerung trotz Taufe nichts mehr mit der Kirche am Hut. Da ist zum einen die große Gruppe derer, denen Glaube und Kirche einfach egal geworden sind. Aber es gibt zum anderen auch eine starke und laute Fraktion bekennender Atheisten. Dieser neue italienische Atheismus wird vor allem im Herbst auf den Straßen sichtbar. Thomas Mege berichtet aus Rom.
Jedes Jahr im Herbst organisiert die laizistische Partei der Radikalen in Rom und in anderen italienischen Großstädten Demonstrationen gegen die Kirchensteuer. Die wird immer im Herbst vom Staat einkassiert und zum großen Teil an die italienische Bischofskonferenz überwiesen, jährlich rund 1 Milliarde Euro. Mal mehr, mal weniger. Für den Chef der Radikalen, Mario Staderini, sind diese Kirchensteuern ein Unding, vor allem in einem verfassungsmäßig laizistischen Staat. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Der italienische Staat finanziert mit den Kirchensteuern die Bürokratie der katholischen Kirche. Von rund 1 Milliarde Steuereinnahmen fließen aber nur ca. 20% in Sozialprojekte. Klar, es gibt viele Geistliche und Ordensleute, die sich selbstlos aufopfern, aber die Amtskirche betreibt vor allem Sozialbusiness, um damit gut zu verdienen. Wie die Partei der Radikalen wollen viele Italiener mit der katholischen Kirche nichts mehr zu tun haben, machen davon aber kein großes Aufheben. Sie interessieren sich einfach nicht mehr für Kirche und Glauben. Dem römischen Sozialforschungsinstitut Censis zufolge macht diese Gruppe mindestens 35% der italienischen Gesamtbevölkerung aus, Tendenz steigend. Außerdem wollen weitere 18% der Bevölkerung nicht nur mit der katholischen Kirche nichts mehr zu tun haben, sondern mit allen Kirchen und Religionen. Zu dieser Gruppe gehören die Leser einer Zeitschrift, die im breiten italienischen Spektrum atheistischer Publikationen einen besonderen Stellenwert einnimmt. Der Titel des alle 2 Monate erscheinenden Magazins ist Non Credo, ich glaube nicht. Gründer von Non Credo ist der ehemalige Luftfahrtingenieur und Philosophiedozent Paolo Bancale. Die Zeitschrift thematisiert Laizität unter den verschiedensten Aspekten. Unter Laizität verstehen wir allerdings nicht nur die von Parteien wie den Radikalen geforderte Trennung von Kirche und Staat. Uns geht es auch darum. Aber vor allem wollen wir mit dieser Zeitschrift die negativen Folgen sämtlicher Religionen auf unsere Gesellschaft behandeln. Non Credo erscheint seit rund 8 Jahren. Die Zahl der Abonnenten liegt bei etwa 10.000. Jedes Jahr werden es mehr. Die Autoren sind keine wütenden Radikallaizisten, die über die Kirchen herfallen, sondern zumeist Hochschulprofessoren verschiedenster Disziplinen. Die Leser von Non Credo gehören dem Bildungsbürgertum an, sind vor allem Akademiker. Zeitschriftengründer und Herausgeber Paolo Bancale. In den Anfängen der Menschheitsgeschichte erfüllten Religionen den Zweck von Antwortgebern bei unerklärlichen Dingen und sie dienten als sozialer Kitt, um Bevölkerungsgruppen ein identitäres Gefühl des Zusammenhalts zu geben. Doch heute ist diese Funktion von Religion obsolet geworden. Religionen seien, so Bancale, überflüssig geworden. Sie dienen, vor allem, erklärt er, masochistischen Bedürfnissen von Menschen, die sich einem wie auch immer gearteten Klerus unterordnen, um sich in der Welt zurechtfinden zu können. Bancale steht nicht nur der gutgemachten und intellektuell anspruchsvollen Zeitschrift vor, sondern auch einer Stiftung, der Fondazione Bancale, deren Sitz in Civitavecchia hat, in der Nähe von Rom. Hier unterhält die Stiftung auch ein Kongresszentrum, das regelmäßig Vorträge und Veranstaltungen organisiert. Nur zu gern würde Paolo Bancale in seinen Salon der Ideen auch Gianfranco Ravasi einladen. Der Kardinal ist im Vatikan für Kultur zuständig und gilt als einer der klügsten Köpfe seiner Kirche. Ein Mann, schwärmt der überzeugte Laizist und Religionsgegner Bancale, mit dem man sicherlich ein anregendes Streitgespräch über den Sinn und Unsinn von Religionen führen könne. Noch hat Ravasi nicht auf eine entsprechende Einladung aus Civitavecchia geantwortet. Doch Kirche und Atheisten hätten in Italien einiges zu besprechen.
Das war ein Beitrag von Thomas Micke aus Rom. Aller Heiligen, aller Seelen und Totensonntag. Der November ist im Kirchenjahr die traditionelle Zeit für das Totengedenken. Doch auf Friedhöfen wird nicht nur Menschen gedacht. Immer mehr Trauernde möchten auch für ihr Haustier einen würdigen Abschied und eine eigene Grabstätte. In den vergangenen 2 Jahrzehnten ist die Zahl der Tierfriedhöfe rasant gestiegen. Doch die Kirchen sträuben sich noch und warnen vor einer Vermenschlichung der Tiere. Michael Hollenbach berichtet.
Claudia Besser steht vor dem Grab ihres Hundes Bruno. Danke für deine ehrliche Liebe und dein sonniges Gemüt ist auf dem Grabstein zu lesen. Bruno wurde mit seinem Hundebett bestattet.
Der hat seine Leine mitgekriegt, der hat sein Lieblingslatschen mitgekriegt, seine Kauknochen, alles, was er so gerne mochte. Ja, dann werden die Tiere in eine schwarze Decke eingehüllt, dass die das schön muckelig haben. Klingt jetzt für viele total bescheuert, aber für mich war es einfach sinnig und stimmig und es musste so sein.
Claudia Besser hat ihren Hund und ihre Katze Millie auf dem Tierfriedhof in Burgdorf bei Hannover bestatten lassen.
Das finde ich das Skurrilste an der ganzen Sache, was ja einerseits auch wieder sehr schön ist. Nach jeder Beerdigung sind wir mit einem Lächeln vom Friedhof gegangen. Und nicht weint oder total aufgelöst, sondern ja, es war eine schöne Beerdigung.
Schöne Beerdigungen, die auch christlich gestaltet werden könnten. Das sagt zumindest der katholische Moraltheologe Michael Rosenberger.
Da sollten die Kirchen positiv drauf zugehen und überlegen, wie sie etwas Sinnvolles anbieten können, was sich auch von der christlichen Botschaft her eben anbietet.
Rosenberger gibt allerdings zu bedenken,
das Tier war nie Mitglied der Kirche gewesen, hat nicht die Sakramente empfangen.
Deshalb sollte zum Beispiel auf eine Totenmesse mit Aufbahrung in der Kirche verzichtet werden.
Aber die Rituale beim Begräbnis selber, beim Begräbnis eines Menschen, die sind eigentlich alle so gestaltet, dass sie die geschöpfliche Seite des Menschen ansprechen, als ein Geschöpf Gottes wahrnehmen, das von der Erde genommen ist und zur Erde zurückkehrt. Und da können wir natürlich sehr wohl sagen, das gilt auch für ein Tier. Hier ist Tier und Mensch gleich.
So könne man auch verstorbene Tiere mit Weihwasser segnen, Erde ins Grab werfen und christliche Symbole wie die Osterkerze und das Kreuz verwenden, sagt Michael Rosenberger, Professor für Moraltheologie im österreichischen Linz. Die Bestatterin Ute Gahl geht noch einen Schritt weiter. Sie bietet gemeinsame Urnengräber für Mensch und Tier an. Welches Tier letztendlich zu Grabe getragen werde, spiele keine Rolle.
Hund, Katze, Pferde, Ponys geht auch. Ansonsten vielleicht ein Meerschweinchen oder was auch, was man halt einäschern lässt, ne? Da, wo ihr Herz dran hängt.
Die beiden großen Kirchen lehnen sowohl christliche Bestattungen für Tiere als auch ein gemeinsames Grab ab. So erklärt das Bistum Hildesheim, nur der Mensch habe eine Personenwürde, nur er sei ein Abbild Gottes. Nach christlichem Verständnis habe das Tier keine Seele. Doch die kirchlichen Positionen geraten ins Wanken. Ralf Meister, evangelischer Bischof der Hannoverschen Landeskirche und selbst Herrchen von einem Terrier, ist nicht glücklich mit der kirchlichen Position, mit einer christlichen Trauerfeier nur von einem Menschen Abschied nehmen zu können.
Also wir führen da eigentlich die Sonderheit des Menschen weiter und verzichten darauf, den Tieren, die Gott auch geschaffen hat, von denen wir wissen, dass sie Angst haben, dass sie leiden können, dass wir denen diesem Erlösungsgedanken nicht zumuten wollen, dass wir sie da herausnehmen. Aber es ist auch eine theologische Frage. Und an dieser theologischen Frage, glaube ich, müssen wir nochmal neu ansetzen.
Dass die Kirchen sich da bislang sträuben, kann die Bestatterin Ute Gahl nicht verstehen.
Da muss man auch offen sein für neue Wege, für neue Dinge. Und ich finde einfach, das liegt doch auch nahe, dass das Haustier auch mit zu mir bestattet werden kann. Gerade bei älteren Leuten, die ja nur noch ihr Haustier haben. Eigentlich ist der Zeitpunkt längst überfällig.
Judith Könzgen organisiert die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier. Bislang bundesweit auf 2 Friedhöfen, in Essen und bei Koblenz. Doch heimliche gemeinsame Gräber gäbe es fast überall.
Also ein Friedhofsverwalter aus Berlin hat einmal gesagt, wenn auf jedem Grab, wo ein Haustier beigesetzt ist, eine Grablicht leuchten würde, wäre der ganze Friedhof erleuchtet. Ich denke, das sagt schon sehr viel darüber aus, wie viele Haustiere tatsächlich schon irgendwo mit beigesetzt wurden.
Über Tierbestattungen berichtete Michael Hollenbach. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.